Wunderschönen guten Abend, ihr alle da draußen. Hier ist wieder euer Erik von der E-Night. Heute mit einer besonderen Sendung, eine Sondersendung, wie ihr ja alle wisst, finden heute Abend die Oscar-Verleihung 2010 statt. Ist ja dieses Jahr etwas später als sonst immer war. Sonst war es ja immer irgendwie im Februar. Und diesmal halt im März. Und darüber wollen wir mit euch reden. Wir wollen euch zum einen vorstellen, welche Filme haben eine Chance auf den Preis, also zum einen als bester Film, zum anderen auch als bei diesen besten Schauspielern, welchen Film haben die mitgespielt, was ist da, was müsst ihr wissen, also kurz gesagt, alles, was ihr wissen müsst, damit ihr morgen früh am Frühstückstisch in eurer Firma mitreden könnt, wenn euch jemand darauf anspricht. Wir, das heißt, ich versuche jetzt gerade den Alex, mit dem ich zusammen immer den Kinocast aufnehme hier in Stuttgart, irgendwie mit reinzubringen. Das hat bis jetzt noch nicht ganz geklappt mit Skype, aber das schaffen wir schon noch. In der Zwischenzeit spiele ich für euch erstmal einen Song aus einem Oscar-Film, nämlich aus Rocky, das Thema Gonna Fly Now dürfte ja eigentlich jeder kennen. Ja, das war aus Rocky die Titelmelodie Gonna Fly Now. Und wir haben es geschafft. Der Alex ist mit im Skype. Hallo Alex.
Hallo alle.
Wie geht's dir?
Jo, danke. Gut und selber?
Ja, mir geht's auch gut. Genau, ich hoffe, dich hören jetzt alle, aber es sieht gut aus hier. Bist gut verstanden.
Halt, stopp. Aber ich muss jetzt erst kurz was loswerden.
Wer was?
Alles los? Gute zum Geburtstag.
Danke, danke. Ja, obwohl ich langsam in einem Alter bin, wo man sich nicht mehr darüber freut, wenn man Geburtstag hat.
Ja, Pech.
Aber man kann es nicht ändern. Ja, sag mal, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du außerdem, was wir zusammen in der Sneak gesehen haben, noch so an Oscar-Kandidaten vielleicht geguckt? Waren da ein paar gute Sachen dabei?
Gib mir noch 5 Minuten, ich gehe gerade die Liste durch.
Okay.
So unvorbereitet wie immer also.
Dann kann ich ja mal ein was ganz global sagen, nämlich ich bin echt froh, dass ich jetzt in Stuttgart oder bei Stuttgart wohne, denn hier gibt es ja so viele kleine, niedliche Kinos, die sich auch den Filmen verschrieben haben, die nicht unbedingt dem Mainstream entsprechen. Und so hatte ich diesmal die Möglichkeit, außer Precious und The Blind Side, habe ich wirklich alle Filme gucken können, die als bester Film nominiert waren. Oder es sind ja diesmal 10 Stück. Und ja, da waren ein paar sehr gute Sachen dabei und von denen, wo irgendwelche Schauspieler nominiert waren, da habe ich, glaube ich, fast alle gesehen. Aber da gehen wir nachher nochmal durch, was wir tatsächlich gesehen haben. Also es ist hier echt schön, gibt es eine sehr gute Kinolandschaft hier in Stuttgart.
Ja.
Okay, auf sneakfreaks.de, ne, auf deiner Seite, da schreiben ja auch viele, wenn die in irgendwelchen anderen Kinos waren, dass sie jetzt nicht zwingend immer fürs Metropol, ne?
Nö, nee, das ist für Stuttgart generell, genau. Okay. Also auch Ufa und so.
Ja. Gehst du auch manchmal in andere Kinos oder gehst du hauptsächlich ins Metropol?
In die Innenstadt-Kinos. Da gehört ja auch noch Gloria dazu und EM, Cinema. Ich bin auch öfter mal im Ufa, gebe ich zu.
Wo ist das und eigentlich?
Was?
Das Ufa, wo ist das?
Das Ufa ist ein bisschen außerhalb, da musst du mit der Bahn fahren oder mit dem Auto so um die 3 Minuten, sag ich mal, vom Bahnhof aus.
Okay.
Und dann haben wir auch noch das Cinemax hier in Stuttgart, das ist bei mir 5 Minuten weg. Bosch Areal, hast auch schöne Supermärkte mit dabei. Oder auch noch irgendwie zum danach noch was trinken gehen. Ein paar Bars. Ja, ich gehe eigentlich in alle.
Also es gibt hier vielfältige Möglichkeiten. Okay, jetzt mal für unsere Hörer, wenn ihr euch beteiligen wollt, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen den Chat nutzen, der schon sehr rege genutzt wird. Den findet ihr auch auf enight.kinocast.net. Ihr klickt dann, oder ihr findet eigentlich alle Infos dort. Ihr klickt dann oben auf Hören, Sehen und Chatten und seht mich dann auch in der Webcam. Ich habe mich heute extra ein bisschen schick gemacht wegen dem Anlass, also nicht wegen meinem Geburtstag, sondern wegen Oscar-Verleihung und so. Ich komme natürlich nicht ganz an die Stars ran, aber ist ja egal. Dann könnt ihr im Chat was schreiben oder, was auch über dem Chat steht, Ihr könnt uns hier im Studio anrufen, und zwar entweder über Skype mit dem Account eNightShow oder per ganz normalen Telefon, ganz normale Festnetznummer 07141 30 99 457. Also speziell, wenn wir nachher über Filme sprechen und ihr möchtet dazu was sagen, könnt ihr uns gerne anrufen. Ansonsten würde ich sagen, wir spielen erstmal noch ein bisschen Musik, bevor wir zu den Filmen kommen. Jetzt kommt aus James Bond.
Halt, warte
mal. Ah, okay.
Verrat uns mal kurz, wie wir zu diesem Gewinnspiel kommen, weil ich bin gerade auf deiner Seite und ich drehe mich im Kreis.
Das Gewinnspiel ist abgelaufen. Das heißt, wir hatten ja so ein Oscar-Tipp-Gewinnspiel. Ja, das ist eigentlich dann auch noch ein Programmpunkt. Wir hatten Oscar-Tipp-Gewinnspiel auf kinocast.net. Da konntet ihr die eure Gewinner tippen, die ihr tippt halt. Ne? Oh, das war schlechtes Deutsch jetzt. und das Gewinnspiel ist 20 Uhr ausgelaufen heute. Das heißt, irgendwann muss es ja mal zu Ende sein. Das heißt, es werden jetzt keine Tipps mehr angenommen. Wer sich diese ganz lange URL von Google gemerkt hat, kann es vielleicht noch schaffen, aber bei Google wird ja auch die Zeit gelockt, wann jemand einen Tipp eingibt, und jetzt werden keine Tipps mehr angenommen. Wir werden nachher hier in der Sendung, werde ich noch bekannt geben, wer gewinnen würde heute in der Nacht, wenn alle Kinocast-Nutzer es richtig hätten. Also sprich, wenn die Mehrheit richtig getippt hätte. Also da kommen wir dann noch dazu. Du hast wohl noch nicht getippt?
Nein.
Ach, verdammt.
Aber ich wollte mal gucken, was so alles nominiert war.
Na, gucken kannst du doch.
Ich mich jetzt auf dich verlassen.
Den Link hatte ich dir doch gegeben. Du kannst doch gucken.
Ja, okay, den habe ich, ja.
Genau, na, da kannst du ja schauen. Das machen wir dann nachher, ne? Jetzt spielen wir erstmal Shirley Bassey mit Diamonds Are Forever. Ja, das war Shirley Bassey aus dem Film Diamantenfieber, heißt er im Deutschen. Diamonds Are Forever. Und wir steigen mal ein in die Filme, die ihr kennen solltet, wenn ihr heute die Oscarverleihung schaut oder wenn ihr sie nicht schaut und vielleicht morgen gucken wollt. Und wir beginnen mal mit dem Film, der wahrscheinlich ja der bekannteste ist. Hat, glaube ich, fast jeder gesehen. Und da habe ich ja so meine eigene Meinung dazu. Nämlich Avatar. Ich habe Avatar zweimal gesehen. Alex hat mir gerade gesagt, er hat ihn noch gar nicht gesehen. Musste man noch irgendwie nachholen, oder, Alex?
Ja, ich habe ihn aber auf der auf Blu-ray schon gepreordert, immerhin. Also.
Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich erzähle dir mal, was ich für eine Story habe mit Avatar. Ich habe es ja schon ein paar Mal anklingen lassen. Ich habe Avatar zweimal gesehen. Einmal in 2D war ich sehr enttäuscht, weil bei 2D kannst du halt richtig auf die Story achten und ja, von der Story her fand ich den bei Weitem nicht in der Kategorie bester Film 2009. Und dann habe ich ihn mal in 3D gesehen und habe ich verstanden, wo der ganze Hype herkommt. Also in 3D sieht er echt gut aus. Er sieht aber auch gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, das hat jetzt die Story wesentlich vorangebracht. Er sieht halt einfach richtig geil aus, aber das ist halt dann meiner Meinung nach bestens einen Technik-Oscar wert und nicht unbedingt einen Oscar als bester Film. Was mir persönlich aufgefallen ist, dass sehr viele Leute, die sehr selten ins Kino gehen, die sind auch in Avatar gegangen, wahrscheinlich deswegen auch diese sehr hohen Zuschauerzahlen, und die sind natürlich absolut begeistert, sagen, boah, das ist der beste Film seit langem, aber die haben natürlich wenig gesehen, und wenn dann natürlich so ein Eye-Candy da kommt, dann sind die natürlich voll begeistert. Okay, für die Avatar noch nicht gesehen haben, worum geht's? Es gibt in ferner Zukunft, irgendwie im 22. Jahrhundert, einen Planeten, der heißt Pandora. Auf diesem Planeten gibt es ein Erz, das heißt Unobtainium in Englisch. Also ich habe es nur in Englisch geguckt, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen genannt haben. Unobtainium, was natürlich schon mal ein witziger Titel ist für sowas. Und dieses Erz ist sehr, sehr wertvoll und das brauchen die Menschen, und die haben deswegen dort auch Minen auf dem Planeten, und es gibt ein sehr großes Vorkommen von diesem Unobtainium. Das befindet sich auch dummerweise gerade dort, wo die Eingeborenen leben, nämlich unter so einem großen Baum. Und ja, die Menschen wollen nicht so die typisch amerikanische Taktik, so wir schießen alles kaputt und nehmen uns, was wir wollen, sondern die haben schon eine etwas diffizilere Taktik. Die sagen sich nämlich, okay, wir versuchen erstmal mit dem Einheimischen im Guten auszukommen und schaffen dafür sogenannte Avatare. Das heißt, die Umgebung dort ist sehr feindlich zum Leben, und die klonen so ein Wesen, und man kann sich in dieses Wesen einlocken. Da gibt es so eine komplizierte Apparatur, sieht aus wie damals bei Project Brainstorm. Und ja, man kann halt dieses Wesen steuern und das Wesen wird zu einem selbst. Und diese Wesen oder diese Avatare sind sehr teuer, kostet irgendwie, glaube ich, 50 Millionen einer. Und von dem einen Typ, da stirbt der Zwillingsbruder, der eigentlich diesen Avatar steuern sollte. Und dieser andere, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, der übernimmt halt den Job seines Bruders, weil er halt eine ähnliche DNA hat und deswegen diesen Avatar auch steuern kann, weil ansonsten müssten sie den wegschmeißen. Und er ist natürlich überhaupt nicht ausgebildet mit der Mission und hat halt einen gesunden Menschenverstand, nenne ich es jetzt mal, und findet das halt auch, freundet sich mit diesen Wesen dort an und findet das halt nicht okay, was da seine eigene Rasse dort durchziehen möchte. So, das ist in Kurzfassung. Ich glaube, es ist nicht gespoilert, wenn ich sage, okay, der führt dann die Revolte gegen die Menschen an, weil mittlerweile haben ja so viele Leute den Film gesehen und das ist eigentlich auch kein Spoiler, das sieht man ja schon im Trailer. Wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, der Film lebt von wunderbaren Bildern, die man halt wirklich in 3D genießen sollte. In 2D ist der Film sehr flach, also jetzt im doppelten Sinne. Zum einen ist es halt nicht räumlich. Die Farben kommen natürlich trotzdem rüber, der Planet ist wunderbar dargestellt und ja, aber es ist für mich, ist es nicht der beste Film. Hast du schon irgendwas drüber gehört, Alexander, irgendwelche Bekannten von dir, die den gesehen haben?
Ja, also genau das Gleiche, wie du sagtest eigentlich. Also Avatar sagen viele, die Bilder sind klasse, anspruchsvoll, toll, aber storymäßig halt nicht so prickelnd. Also viel Blam-Blam, aber wenig Hintergrund. So ist mir es gesagt worden. Aber die Leute sagen auch, mir gefällt der. Deswegen werde ich ihn definitiv noch anschauen. Aber ja, ich denke nicht, dass es für mich so ein Oscar-Kandidat ist, ganz ehrlich. Ohne ihn gesehen zu haben.
Wobei er ja bei den Golden Globes hat er ja durchaus abgeräumt. Und man sieht ja so die Golden Globes auch ein bisschen als Indikator dann letzten Endes für die Oscar-Verleihung. Und ja, da hat er ja abgeräumt gehabt. Naja, dann lassen wir uns mal heute noch überraschen, wie es heute dann ausgeht. Ich meine, James Cameron, ich finde ihn cool. Das ist, wie der damals angefangen hat. Ich meine, seine ersten Filme, die waren ja ein bisschen scheiße. Ne? Und dann kam halt Terminator. Und es war halt, ich habe fast alle DVD-Editions von Terminator, weil auf jeder, die neu rauskam, waren wieder irgendwelche Reportagen und Making-ofs drauf. Ich habe mir das eigentlich fast nur wegen diesen Reportagen gekauft, wo halt James Cameron erzählt, wie er das damals gemacht hat, den Film, wie er das geschafft hat, diese Idee umzusetzen, und es ist halt einfach so gut gemacht und ich bin da so begeistert.
Ja, man muss auch bedenken, dass ja der James Cameron auch ziemliche Macht hat, ne? Also ich warte jetzt, ich gebe es jetzt zu, ich oute mich öffentlich auf die Blu-ray von Titanic, die ja laut Fox schon fertig ist. Aber Herr Cameron ist nicht zufrieden mit den Specials, mit diesen HD-Specials, also bleibt die halt mal liegen. Ja, das kann sich auch nicht jeder leisten, ne?
Also ich hab Titanic schon als HD, ich habe das als HD-DVD, also noch hier die roten, und die haben sie nämlich damals ganz billig verkauft, die Dinger, als Blu-ray diesen Formatkrieg gewonnen hat, und da habe ich mir ein paar HD-DVDs gekauft, die haben echt nur irgendwie 2 Euro oder 5 Euro gekostet. Habe ich mir zum Beispiel, was habe ich hier oben stehen, das Bourne-Ultimatum habe ich mir gekauft, Titanic und noch ein paar andere Sachen, und da fand ich, Titanic sieht in HD schon ein bisschen scheiße aus.
Oh, okay.
Du siehst, gerade bei diesen ganz großen Special-Effects-Szenen, zum Beispiel, wo du beim ersten Mal das Schiff siehst, siehst du zum Beispiel an den Stellen, wo nicht der Blick hingelenkt wird, zum Beispiel oben am Schornstein oder so, da siehst du ein bisschen die Texturen ploppen. Also, Da habe ich gedacht, okay, das ist mir bis jetzt auf DVD noch nicht aufgefallen. Und ich denke mal, das wollen die auch bestimmt nochmal überarbeiten.
Ja, vielleicht kommt es daher, okay.
Und gerade auch so die Massenszenen. Da hat ja später dann Lord of the Rings neue Maßstäbe gesetzt und dann auch Matrix, ich glaube Revolutions war das, mit diesen 100 Agent Smiths oder so, wo dann wirklich eben quasi Copy-and-Paste Figuren eingefügt worden sind, die aber ein Eigenleben haben, die nicht so aussehen wie Copy-and-Paste. Und hier bei Titanic sah es wirklich teilweise nach Copy-and-Paste aus, ne? Also gerade bei den Massenszenen. Na gut, also Avatar, du hast ihn jetzt nicht gesehen. Also ich tippe persönlich oder ich wünsche mir nicht, dass der Film bester Film wird. Obwohl die Oscars mich schon manchmal überrascht haben.
Ja, mich auch.
Also gucken wir mal, für was ist ein Avatar eigentlich noch nominiert? Für beste Regie? James Cameron, haben wir schon gesagt. Da bin ich mir auch nicht so sicher, weil, ich weiß nicht, für mich ist Regie immer noch so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, immer noch so ein bisschen so in dem Regiestuhl sitzen und irgendwelchen Schauspielern Anweisungen geben. Diese ganzen Effektschlachten, die eigentlich nur noch im Computer entstehen, das ist für mich persönlich nicht mehr so richtig Regie führen. Obwohl es natürlich so ist, dass du gerade bei diesen digitalen Sachen, du musst halt ganz genau wissen, was du willst, weil du musst halt dem Computer sagen, okay, fahr die Kamera jetzt von links nach rechts und dann muss das und das passieren. Du hast halt wenig Variablen in der Gleichung, also du musst halt sehr genau wissen. Also in dem Sinne könnte man vielleicht doch sagen, das ist dann halt Regie im modernen Sinne.
Ja, wobei, wenn du mal vergleichst, wir haben beste Regie noch Tödliches Kommando, Das Leben ist kostbar, Up in the Air und Inglourious Basterds. Ich würde da wirklich Avatar zurücksetzen.
Ja, ungesehen. Ungesehen zurücksetzen. Ja. Warte mal, wo ist denn der noch?
Ja, gesehen, das stimmt, ja.
Wo ist denn der noch nominiert? Ich guck gerade mal, da waren noch mehr Kategorien. Es war doch noch mehr. Es war noch nicht nur die... Muss weiter unten kommen. Aber wo ich es gerade lese, bester Animationsfilm, Avatar ist eigentlich bester Animationsfilm. Die Kategorie,
oder? Da kann man wohl lassen, ja.
Ja, bestes Szenenbild ist er noch mit drin.
Bester Schnitt haben wir auch noch.
Beste Kamera, okay. Bester Schnitt hast du schon.
Beste Filmmusik haben wir auch noch.
Okay, Musik war echt gut. James Horner. Ja.
Bester Ton.
Wobei mir auffällt, bei Filmmusik, das sind immer wieder die gleichen, die da Nominierung kriegen. Also zum Beispiel hier James Horner für Avatar, Marco Beltrami, Hans Zimmer, das sind immer dieselben Namen, Michael Giacchino. Giacchino.
Beste visuelle Effekte haben wir auch noch, da ist aber auch noch District 9 und Star Trek.
Ich denke mal, das ist beste visuelle Effekte, wird schon Avatar irgendwie kriegen. Ja. Wobei ich mir wünschen würde, also dass wenigstens Star Trek wenigstens einen Oscar kriegt, wenigstens bester Tonschnitt dann oder sowas oder bester Ton oder sowas, okay. Dass sie wenigstens auf die Blu-ray draufpeppen können, ey, wir haben einen Oscar gekriegt für den Film, weil der war echt gut. Also Star Trek, es gibt ja meiner Meinung nach, oder deswegen finde ich ja eigentlich auch diese, zum Beispiel diese MTV Movie Awards so gut, weil die richten sich wirklich an das Publikum. Das ist jetzt weniger... so ein Academy, also die halt sagen, okay, das ist jetzt für uns der beste Film, sondern es ist halt richtig Publikumspreise. Genauso wie Blockbuster Award gibt es auch von der Videokette. Die sind halt auch gut. Na gut, was haben wir denn noch? Achso, Oscar, ich komme jetzt gleich mal zum Teil der Auswertung von unserem Oscar-Tipp-Gewinnspiel. Die meisten haben auch Avatar als besten Film gewertet. Also weitaus die größten. Auf Platz 2 ist Tödliches Kommando. Und dazu kommen wir ja gleich kommen. Beste Regie auch James Cameron auf Platz 1. Und ich gucke nachher mal noch nach weiter unten. Wir können ja mal zu The Hurt Locker kommen. Den haben wir ja beide in das nie gesehen in Stuttgart. Tödliches
Kommando, ja.
Ja. Gibt es auch einen guten Podcast zu dem Thema. Ich weiß nicht genau, welche Nummer das ist. Könnt ihr nachschauen auf www.kinocast.net. Und The Hurt Locker ist einer von diesen Filmen, wo ich am Anfang gedacht hatte, boah, will ich nicht unbedingt sehen. Und wo ich dann drin saß und war begeistert. Ging dir das auch so? Ich weiß gar nicht mehr, was du damals gesagt hattest.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich fand den damals in der Sneak wirklich langweilig, habe mich dann ziemlich lang auf die Blu-ray gefreut. Und ich würde dem heute auch bessere Punkte geben. Einfach, weil ich fand den damals langweilig, weil mich die Story irgendwie nicht interessiert hat, dieses Leben von diesem Soldaten. Aber mittlerweile muss ich sagen, das Ding hat echt richtig Atmosphäre. Also,
Ja, es hört locker. Vielleicht mal ganz kurz, worum es geht. Und zwar geht es darum, es geht halt um solche Bombenentschärfungsexperten im Irak. Und es kommt dort jemand oder einer stirbt gleich am Anfang, das ist jetzt nicht gespoilert, und jemand Neues soll halt seine Rolle in dieser Truppe ersetzen. Er kommt halt neu dorthin Und er ist halt ein ziemlicher Draufgänger und hat einen etwas anderen Stil als die anderen, denn gerade so als Bombenentschärfungsexperte muss man ja sehr vorsichtig vorgehen, denn es ist ja nicht so wie bei Lethal Weapon oder so, man hat einen roten und blauen Draht und einer ist es halt und hopp oder top oder so und im letzten Moment fällt einem der richtige Draht ein und man schneidet ihn durch und alle sind happy, sondern das ist halt das reale Leben. Hier sind halt irgendwelche Bomben, die irgendwelche Leute in ihrem Hinterhof gebastelt haben, wo es eben nicht mal einfach so die Möglichkeit gibt, die zu entschärfen. Und ja, die sind halt in ständiger Todesgefahr, müssen halt jeden Tag raus, haben irgendwelche Einheiten, Einsätze und man weiß halt nicht, am Anfang des Tages wird man den noch bis zum Abend überleben oder geht man halt drauf, ne? Weil das ganze Land ist natürlich auch feindlich gesinnt oder größtenteils feindlich gesinnt und es gibt sehr viele Leute, die was gegen diese Besatzer haben und das wird halt alles sehr gut dargestellt, dieses militärische Leben, und es wird auch sehr direkt dargestellt. Also man sieht eben nicht nur Action, die sich aneinander reiht, und es gibt auch nicht unbedingt einen roten Faden, sondern es ist halt so, wie man sich den Krieg vorstellt. Es gibt halt auch durchaus Szenen, die irgendwie ein bisschen ja abseits vom Kampffeld sind. So typisch männliches Gehabe, nenne ich es jetzt mal. Und dann gibt es halt auch wieder Szenen, da ist es wirklich brenzlig, und es gibt halt auch Szenen, da kommt es einem brenzlig vor und das entschärft sich dann wirklich ins eigentlich, dass es überhaupt nicht gefährlich war. Und das, finde ich, wird sehr, sehr gut dargestellt hier in dem Film. Und wir haben den ja hier im Metropol gesehen, in Stuttgart, in einer Digitalprojektion und auch mit digitalen Ton. Das war so geil und es waren so geile Soundeffekte. Also wenn Hurtlocker nicht den Oscar kriegt, hier bester Sound oder so, dann weiß ich auch nicht.
Wobei wir den auch noch in beste Regie haben und bester Hauptdarsteller. Ich denke mal, den Oscar kriegt er nicht, aber so beste Regie, so nach meinem Empfinden, also wäre er schon oben mit dabei.
Es gibt in Hollywood immer so ein paar Strömungen, nenne ich es jetzt mal, beim Oscar. Ist auch vielleicht einer der Gründe, weshalb ich auch so Oscar ein bisschen mag. So, ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, da geschehen halt seltsame Dinge, und zum Beispiel bei Hurt Locker kam ja jetzt in den Nachrichten, dass es gab eine E-Mail von einem der Produzenten von Hurt Locker, der die Academy aufgefordert hat, doch Hurt Locker ihre Stimme zu geben und nicht irgendeiner 500.000 $ Produktion, wo natürlich ganz klar auf Avatar angespielt war. Und dafür sind die gewaltig abgestraft worden. Also man darf ja nicht die Academy beeinflussen und so. Und das ging sehr heftig durch die Presse dort und ist natürlich immer ein gefundenes Fressen für alle anderen, wenn sowas passiert. Und deswegen nehme ich mal an, allein schon aus diesem Grund wird es der Film sehr schwer haben dieses Jahr.
Okay. Ist aber schade eigentlich.
Ist schade, ist ein sehr guter Film und ist ja, die Catherine Bigelow ist ja die Frau gewesen von James Cameron. Die waren ja mal zusammen. Es gab ja im Internet, gab es da schon Internet? Ich überlege gerade mal. Doch, da gab es schon Internet.
Die hat aber nicht Strange Days gemacht,
die oder? Die hat Strange Days gemacht. Die hat auch okay. Point Break gemacht, Gefährliche Brandung. Was hatten die noch gemacht? Gab es noch ein was Gutes? Ach ja, Blue Steel, glaube ich, mit Jamie Lee Curtis hat die auch gemacht.
Polizistin und so.
Mhm. Ja, und es gab mal lange Zeit, hat sich ein Gerücht gehalten. Ich glaube, damals gab es noch gar kein Internet. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Zumindest Usenet oder sowas gab es da. Da gab es ein Gerücht, dass es Catherine Bigelow gar nicht gibt. So, dass das in Wirklichkeit James Cameron ist, der einfach unter dem Pseudonym Catherine Bigelow Filme dreht, die nicht zu seinem Image passen. Ist aber dann ja aufgelöst worden, also die gibt's ja wirklich. Okay, na schauen wir mal. Also ich glaube, The Hurt Locker wird es schwer haben. Ich möchte euch diesen Film aber wirklich ans Herz legen. Also selbst wenn der jetzt keinen Oscar gewinnt, er sollte zumindest mit weit vorne dabei sein.
Kann ich nur so unterstützen. Schaut euch den an, wenn ihr nicht gesehen habt.
Und solltet ihr den auf irgendeinem Datenträgermedium schauen, Blu-ray, DVD oder was auch immer, dann sorgt dafür, dass ihr eine richtig gute Soundanlage habt.
Ja, richtig.
Speziell in der Anfangsszene. Ja, da macht's richtig Bumm, sag ich nur. Und da ist bei mir, hätte ich bei mir im Kino fast meine Flasche ausgeschüttet, weil das solche Wellen geschlagen hat da in meiner Flasche. Okay, was haben wir denn noch? Oder wollen wir erstmal Musik spielen? Ich frage mal den Chat, wollt ihr erstmal Musik hören oder sollen wir weiterreden? Jetzt kommt eine kleine Verzögerung von etwa 20 Sekunden. Ich sag nochmal allen, die uns vielleicht zuhören, aber die nicht im Chat sind, ihr könnt auf enight.kinocast.net kommen. Dort gibt es einen Chat, da seht ihr mich auch in der Webcam. Den Alex könnt ihr nicht sehen, der sitzt bestimmt nackig vor seinem Rechner oder so.
Ja, genau.
Genau. Und
der Doppi wollt ihr doch anrufen.
Der Doppi. Anrufen ist aber immer ein bisschen schwierig, weil wenn jemand anruft auf der normalen Festnetznummer, dann kannst du den nicht hören. In der Skype-Konferenz. Ich kann den hören. Also wenn jemand anrufen möchte, genau, könnt ihr gern tun. Die Nummer.
Ja, wollte ich doch eben mit Dobby über Avatar reden. Da kann ich ja eh nicht mitreden, von daher.
Okay, also wenn ihr anrufen wollt, nochmal die Aufforderung. 0714130999457 oder Skype eNightShow in einem Wort geschrieben. Und ansonsten komme ich einfach mal. Achso, wo ist denn eigentlich Hurtlocker so gelandet in unserem Oscar-Tippspiel? Ich gucke mal. So, es baut sich auf. Also Hurtlocker, tödliches Kommando ist auf Platz 2 beim besten Film in unserem Tippspiel. Und bei besten Regie auch auf Platz 2, natürlich hinter Avatar, ist klar. Und was haben wir denn weiter unten noch? Wo war er noch nominiert? Hier unten irgendwo bei bester Ton oder sowas, ne? Beste Kamera, also bei beste Kamera ist er irgendwo unter ferner Liefen gelandet. Da ist Avatar ganz weit vorn. Bestes Kostüm, bester Dokumentarfilm, bester Schnitt. Bester Schnitt auch Avatar. Hier ist Tödliches Kommando deutlich auf Platz 2 gelandet. Okay, bester Ton, da ist auch Avatar. Irgendwie mögt ihr alle Avatar, habe ich das Gefühl. Ist so weit vorn. Ja, was haben wir noch? District 9 fange ich jetzt mal an. Ich nehme mal einen, der wenig Chancen auf den besten Film hat. District 9, hast du den gesehen?
Leider auch nicht, aber auch schon vorbestellt.
Okay, dann erzähle ich was zu District 9. Mensch, die Leute beschweren sich schon immer im Kinocast, dass ich zu viel rede hier, die Quatschtüte aus Gera. Und aber bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? Okay, District 9, worum geht's? Es geht um einen Typen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Oder besser, ich fange mal andersrum an. Der neue Film, produziert von Peter Jackson, hat aber, ich denke mal, schon so ein bisschen mehr seine Hände im Spiel gehabt. Regie hat geführt der Newcomer Neil Blomkamp. Und es geht um einen Typen, der arbeitet, nee, ich muss ganz anders anfangen. Außerirdische landen auf der Erde. Allerdings landen sie nicht direkt, sondern schweben so halb über der Erde, wie damals in der Fernsehserie V, also V, von der es jetzt auch ein sehr gutes Remake gibt. Könnt ihr ruhig mal gucken, jetzt mal ein bisschen kleine Trivia. Okay, und die schweben halt so über der Erde, wie damals auch. Oh, jetzt ruft jemand an. Ich gehe mal ran. Hallo, wer ist denn da?
Hallo?
Dobby, bist du das?
Ja.
Okay, bist live in der Sendung, ne?
Echt? Jetzt muss ich mal hier leiser drehen, weil ich höre dich hier gerade noch reden, wie du versuchst, District 9 zu erklären.
Ja, du weißt doch, wie das läuft, Dobby. Wenn man jetzt im Radio anruft bei Gewinnspielen, heißt doch mal als erstes, bitte drehen Sie Ihr Radio aus.
Hab ich doch gemacht.
Okay.
Und hallo die anderen da draußen, die im Chat nicht mitreden. Und hallo Alex, der mich jetzt nicht hört.
Der Alex kann dich nicht hören, genau. Ja, Dobby, du wolltest bestimmt was zu Avatar sagen. Nehme ich jetzt einfach mal an, nachdem ich Avatar jetzt ein bisschen gebasht habe.
Ja, das machst du ja schon seit wir den beide gesehen haben, unabhängig voneinander. Also ich finde ja ein Avatar richtig gut, also auch unabhängig vom Bild, was natürlich überwältigend war.
Okay.
Meine, was ich immer noch halt mit dir streite, ist, der hat natürlich nichts Neues gehabt. Weil es ist halt quasi die Pocahontas-Geschichte, aber ich fand ihn halt trotzdem richtig gut erzählt und ist ja nicht schlimm, wenn irgendein Film mal eine alte Geschichte nochmal neu erzählt, weil es ist ja quasi wieder eine neue Interpretation und die fand ich wirklich richtig klasse.
Okay, vielleicht also vielleicht muss ich es ganz kurz richtig stellen. Avatar ist kein schlechter Film, auch wenn ich jetzt ein bisschen, vielleicht ist es falsch rübergekommen. Avatar ist ein super Film, ein wirklich guter Film, aber er gehört meiner Meinung nach nicht zu den besten Filmen des Jahres 2009. eher gehört von der technischen Seite her. Wenn ich die technisch besten Filme des Jahres 2009 zusammenfassen müsste, würde ich sagen, okay, das ist Avatar, das ist Star Trek, würde ich dort mit reinzählen, hatte super Effektszenen und noch ein paar andere vielleicht. Aber er ist jetzt nicht der beste Film. Er hat jetzt nichts in mir so hervorgerufen von der Story her, dass ich gesagt hätte, boah, das ist ein Film, der ist...
Ja, dann siehst du mal andersrum. Ich meine, Avatar ist nicht fürs beste Drehbuch nominiert. Er ist für den besten Film nominiert. Und der beste Film, das ist doch nicht nur die beste Story, sondern das ist wirklich das beste Gesamtkonzept. Und wenn du im Kino bist, dann zählt halt auch das Bild, macht da einen immensen Input mit. Also es ist ein Hauptargument, warum man ins Kino geht und nicht ein Buch liest zum Beispiel. Und wenn Avatar, ob es dich so überzeugt hat und die Geschichte, wie du selber zugibst, auch gut ist, dann kann das doch in der Summe aber trotzdem, vielleicht nicht für dich, aber für die Masse der Leute, den Ausschlag geben, um zu sagen, das ist zumindest einer von den besten Filmen.
Okay, das lasse ich gelten. Auch im Hinblick, dass zum Beispiel District 9 oder A Serious Man mit hier aufgeführt ist, in der Auswahl der 10 besten Filme. Sind ja diesmal 10 und nicht nur, ich weiß nicht, wie viele waren sonst immer 5, ne, oder so, ne? Weil, ja, ich sag mal, man kann...
Ja, die haben es verdoppelt, genau.
Genau, man kann natürlich bei 10 Filmen auch mal andere Sachen noch mit reinnehmen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht für die breite Masse der beste Film, aber es gibt sehr viele Leute, die den als besten Film empfinden. Und das glaube ich, nämlich ist der entscheidende Punkt. Es gibt bei Avatar diesen Event-Effekt, nenne ich es jetzt mal. Und zwar, es wird einfach vorher gesagt, boah, der Film, den musst du gesehen haben. Genauso wie es damals bei Star Wars war oder so. Es wird ein Event geschaffen, bevor eigentlich die Kritiken da sind. So. Und die Leute rennen halt rein, dadurch kriegt er halt sehr hohe Zuschauerzahlen. Und die Leute sagen natürlich, es gehen halt auch viele Leute rein, die sagen, okay, ich gehe selten ins Kino, ich gehe vielleicht ein, zwei Mal im Jahr ins Kino. Und wenn die nur ein, zwei Mal im Jahr gehen, dann finden die den natürlich super, weil das ist ihr bester Film, den sie im Kino gesehen haben das Jahr. Und deswegen, denke ich mal, hat Avatar durchaus seine Berechtigung. Es ist ein Top-Film. Ich würde dem irgendwie eine 8 oder eine 9 von 10 würde ich dem schon geben. Aber es ist für mich nicht der Kracher, wo ich sage, das ist es.
Das ist, sehe ich sowieso mal das Problem zu sagen, was ist jetzt wirklich der beste Film überhaupt, weil dafür ist der Film einfach ein zu breites Spektrum. Und aber ich denke, dass er zumindest dazu mitgehört. Und auch wenn jetzt meinst du diesen Event-Charakter, ich meine, den gab es ja zum Beispiel auch bei Cloverfield. Und Cloverfield war eine tolle Idee, der hat einmal gut funktioniert, aber dass der eben weniger erfolgreich auf lange Sicht war, siehst du zum Beispiel daran, dass über Cloverfield heute keiner mehr redet. Darüber hat auch 2 Wochen, nachdem der Film rauskam, kaum noch jemand geredet. Es geht aber über Avatar immer noch. Deswegen denke ich, dass das bestimmt einen großen Einfluss darauf mit hat, aber dass das nur komplett darauf zurückzuführen, auch wieder zu einfach ist. Also vielleicht hast du ganz einfach einen anderen Anspruch als andere Leute an den Film, aber das Hauptargument, was ich immer noch halt sehe fürs Kino, dass du einen Film wirklich im Kino siehst und dort überwältigt werden willst, den nicht dann zu Hause auf dem kleinen Monitor guckst, das hat Avatar zum Ziel geschafft. Und deswegen denke ich, dass er da vollkommen berechtigt ist und habe unter anderem auch bei dem Gewinnspiel für Avatar gestimmt.
Okay. Ja, ich sehe schon, also bei Avatar werden wir nicht aufeinander kommen, das macht aber nichts, denn es gibt ja, gerade bei Filmen gehen ja die Meinungen sowieso weit auseinander. Und ich persönlich kann sagen, ich war jetzt in den letzten Tagen und Abenden sehr viel im Kino, gerade hier in Stuttgart, und habe halt wirklich noch einige Sachen nachgeholt und habe halt auch fast alle, wie gesagt, außer Blindside und Precious, habe ich alle von denen, die nominiert sind, als bester Film gesehen. Und ich kann dir sagen, ja, die anderen sind einfach besser oder größtenteils besser oder ich finde sie besser, okay. Also für dich ist der beste Film Avatar. Na, mal schauen, was diese Nacht passiert. Ich denke ja mal, Avatar hat durchaus große Chancen zu gewinnen. Ah, guck mal einfach mal. Was hast du so von den anderen noch gesehen? Also ich nenne mal Namen: Blindside, District 9, An Education, Inglourious Basterds, Oben, Precious, A Serious Man, Tödliches Kommando, Hurt Locker oder Up in the Air.
Ich habe dieses Jahr leider nicht ganz so viele gesehen. Ich habe noch Up in the Air gesehen und Up ist, glaube ich, auch nominiert.
Ja.
Und Inglourious Basterds und irgendeiner, den habe ich aber gerade wieder vergessen.
Wie fandst du halt, Up in the Air?
Sehr ruhig erzählt, aber wirklich gut. Das ist aber halt quasi ein totales Kontrastprogramm zu Avatar. Hm. Und deswegen für mich schon wieder total schwer zu sagen, was ist denn jetzt der beste Film, weil die so total unterschiedlich waren. Um jetzt da zu sagen, den oder den.
Ich fand gerade bei, gerade wenn man die beiden miteinander vergleicht, weil du es gerade selber getan hast, auch Kontrastprogramm zu Avatar, das ist genau der Punkt. Bei Up in the Air hast du wirklich einen Oldschool-Hollywood-Film über Charaktere, über Menschen mit einer sehr guten Geschichte. Und bei Avatar hast du eine riesen Effektschlacht. So. Und jetzt ist halt die Frage, was hast du lieber, ne? Je nachdem, in welche Richtung das geht. Ich fand zum Beispiel, also von denen, die als bester Film nominiert sind, führt bei mir immer noch Up in the Air. Also, das ist persönlich mein bester Film. George Clooney, großartige Leistung. Allerdings muss ich sagen, gestern habe ich einen Film gesehen, der ist eigentlich mein bester Film des Jahres. Ich habe den wirklich erst gestern gesehen. Und der ist gar nicht mit dabei bei bester Film. Das ist nämlich der neue von Clint Eastwood, Invictus. Und das ist so ein Film, wo ich sage, hat mich vorher nie interessiert. Der Trailer, der ging so an mir vorbei, habe ich gedacht, okay, Matt Damon, ja gut. Morgan Freeman als Nelson Mandela, ja okay. Story, naja, Rugby-Meisterschaft, okay, das sind alles Sachen, die mich nicht ansprechen. Und der Film hat mich so aus dem Sessel gehauen, wo ich den gestern gesehen habe. Der ist echt gut. Hast du den schon gesehen?
Nee. Wie gesagt, ich habe momentan ein bisschen ein Zeitproblem, ins Kino zu kommen.
Okay, also Up in the Air, was hat's noch? District 9 hast du doch auch gesehen, ne?
District 9 habe ich gesehen, Up habe ich gesehen, Glorious Bastards habe ich gesehen und es war, glaube ich, noch einer, aber ich habe es gerade wieder vergessen.
Wie fandst du Oben, also den Animationsfilm?
Unterhaltsam, lustig, gut. Aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben, da fand ich einige andere als bester Film wirklich besser. Aber war halt, wenn man in der richtigen Stimmung dafür ist, eine gute Unterhaltung und war auch ganz schick.
Ja, also oben ist auch so ein Fall, den fand ich erstaunlich gut. Ich hätte mir da, ich bin da mit niedrigeren Erwartungen rangegangen, aber er war halt ein bisschen konfus, er wusste nicht so richtig genau, wo er hin wollte. Hätte er diesen Drama-Aspekt ein bisschen beibehalten, ich will jetzt mal nicht spoilern, dann wäre der Film besser gewesen, hätte aber seine Zielgruppe verloren, nämlich gerade Kinder und sowas, ne?
Ja, okay. Ja, das ist ja sowieso immer so ein bisschen das Problem, dass das Pixar seit einer ganzen Zeit hat, dass sie ursprünglich mal Kinderfilme gemacht haben, die irgendwie auch Erwachsenen gefallen haben und dann irgendwann angefangen haben, auch zu versuchen, die Erwachsenen explizit mit anzusprechen und das kriegen sie dann halt nicht mehr ganz so gut hin, wie sie es früher mal durch Zufall geschafft haben.
Okay. Na denn, willst du noch irgendwas sagen? Weil ansonsten würde ich mal den Alex nämlich wieder rein. Er ist jetzt die ganze Zeit im Hintergrund, da kann ich nämlich nicht hören.
Ja, dann grüß mal alle und dir dann morgen auch viel Spaß und bis demnächst irgendwann mal.
Ja, ciao. Ich danke dir, Dobby. Viele Grüße nach Düsseldorf. Leb dich gut ein da dort. Und
genau, mach ich.
Wir werden bestimmt von dir irgendwas hören oder sehen. Podcast-mäßig,
blog-mäßig. Schauen wir mal.
Okay. Dann mach's gut. Guckst du eigentlich die ciao. Nacht? Guckst du diese Nacht? Oder? Ach nee, du musst arbeiten, ne?
Ja, ich muss morgen früh arbeiten, genau.
Okay. Deswegen
leider nicht.
Na denn, dann ciao. Ja, tschüss. So, Alex. Jetzt du wieder. Oder bist jetzt schon weggenickt, weil keiner mit dir geredet hat?
Nein, ich bin noch da. Ich habe zugehört, was ich hören konnte.
Ja, du hast mich gehört, Frage, oder?
Habt ihr jetzt oben schon besprochen oder kommt der noch?
Nee, wir haben oben noch nicht so richtig besprochen. Okay. Aber du kannst gleich mal was dazu sagen, weil wir hatten es ja jetzt eben als letztes Thema. Lief der nicht in der Sneak in Stuttgart?
Ich glaube, der lief in der Sneak. Da war ich aber nicht.
Okay.
Der lief, glaube ich, in der Original-Sneak sogar, genau.
Ich habe ihn auch nicht in das in der Sneak gesehen. Ich habe ihn so geguckt. Wie fandst du den?
Ich bin absolut Pixar-Fan und Pixar, finde ich, lebt davon, dass es minütlich irgendwelche Gags gibt und irgendwie alles lustig und gute heile Welt und mit oben hat man so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, fand ich. Und für mich war es jetzt kein typischer Pixar-Film, weil er einfach nicht so lustig war. Da gab es ja auch Tränendrüse so ein bisschen. Und der, ich sag mal, auch der Hintergrund war ja ein bisschen stärker wie jetzt bei Toy Story oder wie sie auch alle heißen, oder Monster AG. Deswegen, für mich war es kein typischer Pixar, aber ich fand ihn trotzdem gut. Aber der wird kein Oscar-Gewinner.
Ich denke auch. Ich denke mal, die haben jetzt zum ersten Mal so 10 Filme dort aufgeschrieben als bester Film und wollten da einfach auch mal ein paar nennen, die wirklich halt gut sind, die auch vielleicht aus anderen Kategorien kommen, ne?
Ja, ich weiß nicht, warum er auf der Liste steht. Wie gesagt, ein typischer Pixar ist es nicht und gegen die anderen hat er, denke ich mal, auch keine Chance. Also,
höchstens als bester Animationsfilm, da ist ja Pixar eigentlich immer vorne dabei.
Wobei, da würde es mich wundern, wenn der Avatar nicht zuschlägt, ganz ehrlich. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe.
Der ist doch da nicht nominiert. Der ist da nicht nominiert. Als bester Animationsfilm ist der da nicht nominiert.
Ach echt? Okay.
Nee, weil der hat ja Realfilmanteile.
Ja, Anteile. 2% oder was?
Ja, warte mal, ich guck mal kurz. Nicht, dass ich hier völlig einen Käse erzähle. Bester Ton, bester Filmsong, beste Musik, Make-up. Gott, oh Gott, ich hätte mich wesentlich besser vorbereiten sollen hier. Nebendarsteller? Und ich gebe einfach mal Animation ein. Bester Animationsfilm.
Ja, doch, der ist da. Oben ist drin.
Oben ist drin, aber nicht Avatar.
Stimmt, hast recht.
Nicht Avatar, genau.
Nee, Avatar ist nicht dabei, okay.
Ja, ich denke mal auch, dass oben, die wollten den halt mal nennen, weil es halt wirklich mal ein guter Film ist und auch ein bisschen einzigartiger Pixar-Film. Aber mal gucken. Ja, was haben wir denn noch alles in der Liste? Jetzt hat man schon über verschiedene... Ach ja, District 9 wollte ich ja noch sagen. Und zwar, District 9, los geht's. Also, da arbeitet... die Aliens landen da und die sind aber irgendwie gestrandet. Das heißt, es geht irgendwas nicht mehr in ihrem Raumschiff und die hängen da fest auf der Erde. Das Ganze spielt sich in Südafrika ab. In Südafrika scheint überhaupt momentan viel zu spielen, weil Invictus hat Südafrika. Okay. Weiter im Text, District 9. Es gibt da so spezielle Polizeieinheiten, die sich dann auch um die Außerirdischen kümmern, weil die sind dort dann in solchen Reservaten, so ähnlich wie damals die Indianer, untergebracht und leben da wirklich in verheerenden Zuständen. Und die Menschen treiben auch mit denen Handel, die verkaufen ihnen irgendwelche Sachen, die essen auch ganz komische Sachen, die Außerirdischen. Und naja, es geht halt darum, wie war das eigentlich? Ach ja, genau, die machen dann irgend so eine chemische Substanz und der eine Polizist, der steckt sich dann dort an und wird dann so zum halben Alien. Und die Menschen haben schon die ganze Zeit versucht, irgendwie einen Zugang zu finden zu diesen Aliens, weil die Aliens haben richtig geile Waffen und geile Technik, die funktioniert aber nur mit Alien-DNA. Und als dann der eine sich da infiziert und da zum halben Alien wird, da untersuchen die den natürlich, sind wirklich ganz krasse Bilder und wollen den halt dafür nutzen, dass er diese Alien-Waffen benutzen kann und wollen halt sehen, dass sie selber irgendwelche Soldaten klonen können, die so zum halben Alien wären. Und es ist teilweise sehr dick aufgetragen, die ganze Sache mit Rassismus und Apartheid und so. Das ist natürlich alles irgendwie so eine Parabel auch auf die Apartheid damals in Südafrika und auch überhaupt auf fremde Rassen, wie mit denen umzugehen ist. Und hat richtig gute Actionsequenzen, auch sehr gute Effekte. Und was mich persönlich ein bisschen an dem Film gestört hat, ist, dass der so angekündigt worden ist wie, oh, das ist jetzt der Film, den musst du gesehen haben, der ist der ist so von 0 auf 100 und das ist der riesen Geheimtipp und so. Und der ist aber eigentlich vom Marketing her richtig so platziert worden. Also da wurde halt versucht, über die Schiene Zuschauer zu gewinnen. Ich fand ihn, ja, also definitiv kein bester Film des Jahres 2009. Das auf jeden Fall nicht. Also den Titel hat er nicht verdient. Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Film, den man auch durchaus gesehen haben sollte, wenn man so ein bisschen auf Science-Fiction-Geschichten steht, auch mit guten Effekten und mit ein paar storytechnischen Wendungen, dann sollte man den angucken. Ja, Alexander?
Ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich freue mich tierisch drauf.
Wir machen,
haben viele Bekannte gesagt, von wegen, der gefällt dir. Hm.
Wir machen mal mit was weiter, was du gesehen hast, oder? Inglourious Basterds.
Oh, Tarantino.
Ja.
Den habe ich gesehen.
Gibt es ja auch geteilte Meinung. Okay, ich gebe mal ganz kurz die Story wieder.
Ja.
Es gibt so einen Lieutenant, Aldo Rain, der ist der Chef von so einer kleinen schlagkräftigen Truppe von jüdischen Soldaten. Und dieser Aldo Rain wird von Brad Pitt gespielt. Und diese Soldaten begeben sich immer hinter die feindlichen Linien in Frankreich damals, das von Deutschen besetzt ist, und verbreiten dort Angst und Schrecken. Also die bringen dort Leute um, sind halt so Nazi-Jäger, sag ich mal, ne? Und die planen auch verschiedene Nazi-Führer bei so einer Filmpremiere in so einem Pariser Kino umzubringen mit einem Attentat. Das soll alles in Brand geraten und das ist aber eigentlich nur so der rote Faden durch das Ganze. Es ist halt ein typischer Tarantino-Film. Wenn man Pulp Fiction mit solchen wenigen Worten beschreiben müsste, würde man auch ins Schlingern kommen. Es ist halt ein typischer Tarantino-Film, der von Dialogen lebt, von absurden Situationen. Und jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen, Alexander, du hast ihn ja gesehen.
Ja, Tarantino. Man liebt ihn, man hasst ihn. Also ich liebe ihn und ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Ne? Also dieser Film lebt von Dialogen. Es gibt ein paar Szenen, die auch so ein bisschen Blut in sich haben, ne? Aber okay.
Der Bärenjude. Der Bärenjude.
Ja,
halt teilweise.
Ja, was soll ich noch groß sagen? Wie gesagt, also ich finde das Ding einfach geil. Du hast schon beschrieben, was drin vorkommt. Und Tarantino hatte, glaube ich, mit Pulp Fiction ja auch schon mal einen Oscar, ne?
Nee, Pulp Fiction hat er keinen Oscar gewonnen. Da hat er, glaube ich, die Goldene Palme oder sowas gekriegt in Cannes. Und der ist bei Oscars ein bisschen untergegangen.
Der war fürs Drehbuch nominiert und hat dann...
Drehbuch, glaube ich, ja. Aber nicht jetzt bester Film oder so.
Ah, da war's
Drehbuch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kriege das raus, während wir reden. Ja, Tarantino ist halt auch so ein Ausnahme-Filmemacher. Er nimmt halt immer irgendwelchen Stoff und drückt da immer seinen eigenen Stempel auf. Also selbst wenn er jetzt irgendwelche bekannten Geschichten neu verfilmt, also ich sag mal, Kill Bill ist ja durchaus eine ganz banale Rachegeschichte.
Ja.
Die ist aber so genial und geil gemacht. Und das ist eben der Punkt, was viele nicht verstehen, wenn ich sage, okay, Avatar ist für mich nicht der beste Film. Avatar nimmt auch eine durchaus bekannte Story und bringt einfach nichts Neues rein. Das ist alles schon mal da gewesen. Und zum Beispiel bei Kill Bill, der ist halt richtig gut und da ist was Neues drin, neue Szenen und coole, überraschende Situationen. So, okay, ich bin jetzt bei Pulp Fiction. Hat einen Oscar gewonnen für Best Writing Screenplay, written directly for screen. Du hast recht gehabt. Jawohl. Und nominiert war es für bester Schauspieler in einer Leading Role für John Travolta, bester Schauspieler in einer Nebenrolle Samuel L. Jackson, Uma Thurman für Supporting Role, Director Quentin Tarantino, Film Editing und Best Picture war auch nominiert. Okay. Naja, aber mal schauen.
Ich glaube nicht, dass er gewinnt. Ich wünsche es ihm zwar, aber ich glaube nicht, dass Inglourious Basterds den Oscar kriegt für Best Picture.
Ich sag dir mal so, wie ich bis jetzt die Oscars kenne, ja, sehe ich drei, fast vier echte Kandidaten, die den Oscar gewinnen hier bei den besten Filmen. Obwohl vier ist eigentlich schon zu viel. Da kann ich auch gleich alle nennen. Ich begründe auch mal, warum. Also erster Kandidat natürlich Avatar wegen dem großen Publikumserfolg und weil das der Film ist, der wirklich momentan Geld in die Kinokassen bringt und auch den Studios Geld bringt. Denn das ist ja auch mal ein entscheidender Faktor. Das heißt, so einen richtigen Loser-Film werden die nie als besten Film nehmen, weil das soll auch immer ein bisschen Zeichen setzen. So, wenn jetzt zum Beispiel Avatar bester Film wird, dann sagen alle, boah, 3D ist geil und Avatar hat auch besten Film gewonnen und dann geht diese ganze 3D-Schiene auch viel mehr los. Das ist halt auch ein Hauptgrund mit. Jetzt mal die Story beiseite lassen. Ansonsten banale Storys. Platz 2, denke ich mal, der große Chancen hat, ist Up in the Air, weil es wirklich ein richtiger Oldschool Hollywood-Film mit einer sehr guten Geschichte ist, der sehr gut erzählt ist. Und weil einfach in jedem Moment wenn du den Film schaust, denkst du jeden Moment, boah, der Film hat's eigentlich verdient, das ist ein richtig guter Film. Vom Spiel her, von dem Dreh her, dann denke ich, dass so ein Stoff wie The Blind Side durchaus Chancen hat. Sportgeschichten haben immer große Chancen bei Oscar-Verleihung gehabt, siehe Rocky und was es nicht alles gab. Und als quasi Außenseiter-Chance, wenn man es so nennen will, würde ich Inglourious Basterds nehmen. Weil Inglourious Basterds ist so absurd und so, ja, so anders halt, und weil vielleicht auch viele denken, boah, für den Mut, das so zu drehen, hätte er eigentlich einen Oscar verdient, könnte ich mir durchaus denken, dass da manche sagen, okay, Avatar kriegt eh den besten Film Oscar, ich mache jetzt mein Kreuz einfach mal bei Inglourious Basterds.
Ja. Wünschen würde ich es ihm, aber ich glaube nicht dran.
Schauen wir mal. Ich würde auf jeden Fall sehr gern die Rede hören von Quentin Tarantino. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe ja die Golden Globes geguckt und ja, da hat halt Quentin Tarantino, hat er halt mit Christoph Waltz da ein bisschen Möglichkeit zum Feiern, und ich würde ihn halt gern mal mit seinem ja, thank you, yeah, yeah, it's really great. Und na, mal sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, in Glorious Bastards haben wir eigentlich alles durch. Was ich noch zu dem Thema ansprechen will, auf kinocast.net gibt es immer noch so ein, ja, ein Blogbeitrag ist eigentlich nur, ist ja noch nicht mal ein Podcast, ist ja nur ein Blogbeitrag, den ich damals zu dem Thema geschrieben hatte, zu Inglourious Basterds. Und da geht es immer noch sehr heiß her in diesem Blogbeitrag. Also gab es einige Leute, die den kommentiert, jetzt ist mir gerade Alex rausgeflogen hier aus dem Skype. Ja, da geht es immer noch heiß her, weil gibt es viele Leute, die diesen Film verteufeln wegen seiner Aussagen, nehme ich mal an, oder wegen seiner, ich nenne es jetzt mal, deutschen Feindlichkeit, was ich persönlich nicht so sehe. Ich finde es halt einfach sehr lustig. Genauso, wenn ich jetzt Filme sehe, wo sich zum Beispiel über Ossis lustig gemacht wird oder so, dann ja, dann finde ich das halt auch lustig. Aber gut, ich versuche jetzt mal einen Alex nochmal reinzuholen. Ich spiele euch derweil mal ein bisschen Musik ein, nämlich aus einem sehr großartigen Film, einem meiner Lieblingsfilme des Jahres 2008, Into the Wild, kommt jetzt für euch Eddie Vedder mit Long Nights. Ja, das war Eddie Vedder mit Long Nights aus dem absolut großartigen Film Into the Wild, was persönlich in meinem oder in unserem Jahresend-Podcast von 2008, den ich ja damals noch in Gera aufgenommen habe, da war glaube ich der Dobby, der vorhin angerufen hat, ja, der war auch mit dabei, der Sebastian war mit dabei, der Michael von Radio G und von Klick FM war dabei, und habe ich jetzt jemand vergessen, war da noch jemand dabei, oder? Spinne ich jetzt? Ah, okay, ja, da stellt ja jeder in unserem Jahresend-Podcast noch seinen Lieblingsfilm des Jahres vor oder seine Lieblingsfilme, und da war das einer davon. Das ist einer der Filme, der hat mich 2008 so sehr berührt, und ich fand ihn einfach so gut, sowohl von der Musik her als auch von den Bildern. Aber gut, 2008 ist länger vorbei. Ich kann ihn euch nur mal ans Herz legen, wenn ihr mal einen guten Film sehen wollt. Wir sind jetzt bei 2009 und kommen zu dem Film, oder was hat man noch? Was wollten wir jetzt dran nehmen, Alexander? Blindside, ne?
Genau, den wir beide nicht gesehen haben.
Den wir beide nicht gesehen haben, der aber bei mir noch auf der noch zu sehen Liste steht, denn ich mag Sandra Bullock. Ich weiß auch nicht. Ich finde die so sympathisch, und die hat auch bei den Golden Globes in ihrer Dankesrede wieder Deutsch gesprochen und spricht so ein astrein gutes Deutsch, und die ist auch immer so sympathisch und wirkt für mich zumindest so, als hätte sie nicht so viele Allüren. Und das mag ich einfach, wenn man da so eine Cameron Diaz oder so sieht und hört, was da so abgeht. Also The Blind Side, ein Sportdrama. Lee Ann Tui, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, ist eine glücklich verheiratete Ehefrau, zweifache Mutter und stolze Hausfrau. Und sie setzt sich auch sehr ein, als ihre Tochter einen ungewöhnlichen Klassenkameraden mit nach Hause bringt, nämlich einen übergewichtigen schwarzen Teenager namens Michael, der nicht schreiben und sich fast nicht artikulieren kann. Aber er hat ein großes Talent für Football. Und deshalb ist auch Leanne nicht mehr zu bremsen, die Michael bei sich zu Hause aufnimmt. Mögen ihre Beweggründe anfangs nicht nur altruistisch gewesen sein, schon bald liebt sie den Jungen wie ihre eigenen Kinder. Und das klingt für mich nach einer Oscar-Story.
Stimmt, irgendwie klingt es echt nach Oscar-Story.
Weil,
aber nach einem guten Film eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Viele haben zwar gesagt, boah, Sandra Bullock ist blond, wie sieht denn die aus und so.
Ja, ich stehe auf blond.
Ach so, aha. Na gut, bei meiner Freundin ist es so, die sieht immer alle paar Wochen mal anders aus. Die probiert dann mal eine andere Farbe aus, dann denkt man manchmal, oh, wer ist das? Ach nein, na, okay. genau. Ja, also mich interessiert der Film auch. Also nicht nur wegen Sandra Bullock, sondern auch von der Story her. Und, aber ich finde, die haben hier zumindest, wenn ich die Story lese, wirklich versucht, viele Stichworte reinzupacken, wo sie sagen, das ist ein Oscar-Film. Weil es gibt ja so Filme, die werden extra für den Oscar gedreht, um quasi in die Auswahl mit reinzukommen, wo halt bestimmte Themen angesprochen werden. Der wird halt in einer bestimmten Art und Weise gedreht, wie damals zum Beispiel Brokeback Mountain oder wie hieß das andere? Hieß auch irgendwas mit Mountain, wo die da durch die Gegend mit Renée Zellweger, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Das sind so typische Oscar-Filme. Miramax hat es damals wirklich auf die Spitze getrieben, auch mit diesen ganzen Oscar-Filmen. Die haben halt wirklich genau im richtigen Abstand zur Oscar-Verleihung ihre Filme rausgebracht, was meistens so Ende des vorhergehenden Jahres war. So, damit das wirklich noch im Geist war, wenn die Oscars losgingen. Weil wenn die zu weit weg sind, die Filme, vom Starttermin bis zur Oscar-Verleihung, haben es Leute meistens vergessen. Naja, also Blindside, gucken wir alle beide noch. Vielleicht sehen wir es ja, wann läuft denn der, wann startet denn der? Der startet nämlich eigentlich am 25.03. Und ich denke mal, wir haben vielleicht noch eine Chance, dass wir den mal in der Sneak sehen.
Er wurde, glaube ich, auch getippt für morgen. Schauen wir mal.
Wobei für morgen war ja der Tipp ein bisschen so, dass er nicht gepasst hätte.
Naja, aber
unsere Tipper, ne? Schauen wir mal. Wir müssen vielleicht für die Leute dazu sagen, die uns nicht kennen, wir haben jeden Montag hier in Stuttgart eine Sneak im Metropol und wir nehmen danach immer, also der Alex und ich, wir nehmen immer einen Podcast auf. Den könnt ihr euch anhören auf kinocast.net. Könnt ihr auch abonnieren über iTunes. Und da reden wir dann ganz aktuell über einen Film, der erst später anläuft. Ja, also Blindside. Vielleicht kann ja mal jemand im Chat schreiben oder jemand, der ihn schon gesehen hat. Ich weiß, manche haben den schon gesehen. Und ich will mal nicht vermuten, ach ja, der Dobby schreibt gerade Cold Mountain, unterwegs nach Cold Mountain. Das war der Filmtitel, den ich vorhin gesucht habe. Ich weiß, manche haben den schon gesehen und manche haben den nicht irgendwie illegal geguckt, sondern richtig, der lief schon in Sneaks und der lief auch in irgendwelchen Pressevorführungen. Ich hatte auch schon eine Einladung gekriegt, den irgendwo zu sehen in einer Pressevorführung. Das war aber irgendein Termin, wo ich nicht konnte. Also vielleicht, wenn von euch den jemand gesehen hat, dann schreibt mal. Den gibt es auch in den USA schon auf DVD und Blu-ray, glaube ich. Und vielleicht hat ihn ja schon jemand gesehen. Schreibt es mal im Chat. So, was haben wir noch? An Education. Ja, Alex, den hast du bestimmt nicht gesehen, oder?
Nein.
Weil da war ich hier in so einem kleinen, den habe ich nämlich in so einer Vorführung gesehen, in irgendeinem kleinen Kino hier in Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich hatte mir das vorher rausgesucht. Jedenfalls ist es, hat er mich interessiert, weil das Drehbuch zu diesem Film hat Nick Hornby geschrieben. Und Nick Hornby gehört für mich mit zu meinen Lieblingsautoren. Der hat zum Beispiel die Geschichten zu High Fidelity geschrieben oder zu About a Boy oder auch zum Beispiel, muss ich mich mal umdrehen, A Long Way Down hat er auch geschrieben, How to Be Good, Fever Pitch, und Fever Pitch gibt es auch zwei Filme mittlerweile, einen mit Drew Barrymore und einen etwas älteren mit Colin Firth. About a Boy hast du bestimmt gesehen mit Hugh Grant, oder? Hast du ihn gesehen?
Nee, auch nicht.
Ach, Alex, wir müssen mal Filmabend machen. Filmabend mit PH.
Ja, mach mal. Komm mal vorbei.
okay. Er hat halt so eine Art zu schreiben, dass du dich wirklich wiederfinden kannst. Er beschreibt halt wirklich Personen, wo du sagst, okay, das könntest wirklich du sein, auch von der Reaktion her. Ich bin damals mit High Fidelity in die Welt des Nick Hornby eingestiegen und da konnte ich mich halt so sehr wiederfinden. Er beschreibt halt dann irgendwie seine vorhergehenden Beziehungen und dass halt alles scheiße ist und es wird halt nicht besser, auch wenn man jedes Mal denkt, es wird besser und so. Es fiel halt damals bei mir gerade so eine Phase rein, wo es mir wirklich aus der Seele gesprochen hat. Und jetzt bei An Education, um wieder den Bogen zu schlagen, hat er nur das Drehbuch geschrieben, nur in Anführungszeichen. Wenn so ein wirklich großer Bestseller-Autor sagt, er nimmt eine schon gute Story her und verfasst ein Drehbuch, dann heißt das schon eine Menge. Es geht in Education darum, es spielt in England. Es geht um ein junges Mädchen, Jenny, die ist glaube ich so 16 Jahre oder so. Und sie wächst in den 60er Jahren, irgendwie 61 oder 62, wächst sie in so einem ganz normalen Mittelklassehaushalt in London auf. Ihr Vater ist sehr streng, gespielt von Alfred Molina. Und hier muss ich gleich mal einhaken, absolute großartige Performance. Alfred Molina. Ich habe den zwar schon in einigen anderen Filmen gesehen oder in vielen anderen Filmen gesehen, aber hier ist er mir wirklich besonders aufgefallen als wirklich gut. Und der Vater hat halt für die junge Tochter schon so einen Plan, was die machen soll im Leben. Also soll halt studieren gehen und soll halt schönen Schulabschluss haben. Und ja, es ist halt im weitesten Sinne so eine Coming-of-Age-Geschichte. Sie wird halt erwachsen und es interessiert sich ein Mann für sie. Und wenn ich sage Mann, dann meine ich auch Mann. Also es ist nicht in ihrer Altersklasse, sondern er ist schon ein bisschen älter. Und ja, er lädt sie dann ein und erstmal hierhin, dahin, dorthin. Gespielt wird er von Peter Sarsgaard. Den hast du bestimmt schon irgendwo gesehen in irgendwelchen Filmen. Der spielt auch demnächst zum Beispiel in Green Lantern mit in der Comic-Verfilmung. Schon mal davon gehört, oder?
Was?
Schon mal davon gehört, Green Lantern, die Comicbuch-Verfilmung. Okay, jedenfalls, also der spielt mit und der spielt den Typen, der sich für sie interessiert. Er nimmt sie halt mit und gehen halt irgendwo auf Konzerte und gehen halt schön essen. Sie lernt halt die Freunde von ihm kennen. Sie fahren sogar mal nach Paris und ja. Und dann findet sie halt nach und nach, also sie ist halt völlig verliebt und will halt auch ihre Schule hinschmeißen, will halt Studium hinschmeißen und sie ist da sehr resolut und es ist auch durchaus schlüssig in dem Moment. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Gott, ist sie doof, was tut die jetzt? Sondern es ist völlig schlüssig und auch großartig gespielt von dieser Schauspielerin, die Jenny spielt. Die ist auch nominiert für den, ich glaube, beste Hauptdarsteller oder so. Warte mal, ich guck mal kurz. Oder beste Hauptdarstellerin. Ja, genau, Carey Mulligan in Education, jawohl. Zu Recht. Also sie ist, ich weiß nicht, paar 20, 21 oder so und sie spielt echt großartig und ja, also sie, es ist durchaus schlüssig, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, spinnt die jetzt, was tut die hier, sondern in dem Moment kann man ihr das nachfühlen und sie hat eine Lehrerin, die sie natürlich bekehren will, dass sie das nicht tut und die spielt die Frau, kennst du die Serie Dollhouse?
Nee, auch nicht.
Auch nicht. Ich bin kein Serienmensch. Ah ja, du guckst keine Serien. Da gibt es so eine, also Dollhouse, ganz kurz, weil ich es gerade angesprochen habe, ist eine neue amerikanische Serie von, wie heißt der, Whedon, irgendwas mit Whedon, Will Whedon, Joss Whedon oder so, der auch, glaube ich, damals, jetzt bloß nichts Falsches sagen, da gibt es so viele Fans, ich glaube, er hat Buffy gemacht, ich bin mir jetzt nicht sicher, schreibt es mal im Chat oder so. Jedenfalls, ja genau, die spielt da so die Leiterin, da gibt es so ein Dollhaus, da gibt es halt so Mädchen, die haben halt, die können halt neue Gedanken eingepflanzt bekommen. Die sind halt, so sind die eigentlich leer im Kopf. Dann kriegen die halt irgendwelche Gedanken eingepflanzt, dann werden die halt vermietet, da sind die mal irgendwelche Geheimagenten und mal sind die, was weiß ich, Liebhaberinnen oder so, ne? Und die können halt von reichen Leuten gemietet werden. Und die spielt halt die Chefin von diesem Dollhaus. Na, jedenfalls, die spielt halt die Lehrerin. Ich habe erst überlegt, oh, woher kenne ich die? Weil die spielt so eine andere Figur in dem Film, und aber In Education war auch so ein Film, wo ich in jeder Szene gemerkt habe, boah, der Film ist einfach richtig gut, das ist ein richtig guter Film. Aber er hat mich dann, wo ich ihn dann zu Ende geschaut habe, habe ich gedacht, naja, okay, es ist ein sehr, sehr guter Film, aber es ist nicht der beste Film des Jahres. Es ist durchaus ein Film, den man anschauen kann, wenn man so ein bisschen auf so Dramageschichten steht. Also muss da schon sich ein bisschen öffnen dafür, für die ganze Geschichte. Wer ja nicht so auf schweren Stoff steht, der soll es lieber lassen. Oder wer auch nicht unbedingt so auf englische Sachen steht, weil es ein zutiefst englischer Film. Ich habe ihn auch im Original geschaut und es war halt schön, auch den ganzen Akzent und diese Ausdrücke, waren so viele Ausdrücke drin, die, glaube ich, jetzt in England niemand mehr so sagt. Ne? Halt aus den 60er Jahren irgendwie. Ganz komische Dinge. Und es war rundherum ein schöner und ein guter Film, teilweise dramatisch drin. Und hier bei Kino.de ist er als Komödie betitelt. Würde ich so nicht sehen. Es ist keine Komödie. Lasst euch da nicht in die Irre führen. Es ist mehr ein Liebesfilm, Aber nicht nur. Also es geht auch um die dunklen Seiten der Liebe. Also wenn es dann halt nicht mehr so und gerade so das Erwachsenwerden, was es da für Probleme gibt.
Okay. Dann haben wir noch zwei übrig. Das Leben ist kostbar und A Serious Man, wenn ich das richtig sehe.
A Serious Man habe ich auch gesehen. Habe ich auch getwittert, äußerst enttäuscht.
Okay.
Es ist der neue Film von den Coen-Brüdern. Und ich finde persönlich, die Coen-Brüder haben gewaltig nachgelassen. Die haben mal so gute Filme gemacht und es ist irgendwie so eine Gerade, die wirklich so nach unten geht. Es wird immer schlechter. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und ich bin dafür auch ziemlich hart drangenommen worden, als ich das getwittert habe, dass ich diesen Film für völlig überbewertet halte. Es ist aber mein Gefühl. Also ich habe den auch im Original gesehen. Es geht um die jüdische Gesellschaft in den USA. Da gibt es ja diese Communities, die halt so zusammenleben und was die so für Probleme miteinander haben. Ne? Und da geht es halt um so einen Mann. Also es hat auch einen ganz seltsamen Prolog, bevor die ersten Schriften anfangen. Und den kann man erst gar nicht einordnen. Das spielt irgendwo ganz, ganz früher oder so. Und dann beginnen halt die eigentlichen Schriften, die Einleitung zum Film und dann ist man im Amerika der, ich weiß nicht, auch 60er Jahre oder so. Vielleicht ist es so eine Lieblingszeit, die die Filmemacher jetzt momentan haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall befindet man sich dann in dieser Zeit und lernt halt diesen Typen kennen und seine Frau will sich von ihm trennen und er wird halt immer zu irgendwelchen Pfarrer im jüdischen Rabbi, genau, die werden immer zu irgendwelchen Rabbis geschickt und soll sich da Rat holen und sie will auch so eine jüdische Trennung haben, die hat auch einen bestimmten Namen, den habe ich jetzt vergessen, und damit halt sie quasi wieder im Glauben heiraten kann, weil wenn sie eine normale Scheidung macht, kann sie irgendwie nicht im jüdischen Glauben wieder neu heiraten oder so. War irgendwie, ach, der Film, der hat mich so wenig tangiert, das war irgendwie alles so weit weg. Und das einzig Coole war, dass der eine Typ aus The Big Bang Theory, der dort auch so einen jüdischen Mitbürger spielt, dort auch mitgespielt hat als Rabbi, aber sonst hat der Film so wenig Höhepunkte und alles das, was mir als positiv genannt worden ist, dass der eben sehr pointiert sein soll, weiß nicht, konnte ich da nicht entdecken.
Es wundert mich jetzt, weil ich jetzt relativ viel Positives gehört habe. Also auch in der Presse war der eigentlich ziemlich gut unterwegs.
Ne? Die Presse liebt ja die Coen-Brüder, muss man dazu sagen. Die können das Telefonbuch verfilmen. Ne? Ja gut, vielleicht. Ich hatte auch echt Probleme mit den ganzen jüdischen Fachbegriffen. Habe ich auch dann später auf Twitter geschrieben, als mir wirklich einige Leute gesagt haben, ja ey, das geht nicht und so, wie kannst du denn den Film so runter machen, der ist doch so gut und so. Da habe ich gesagt, Leute, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach keinen Zugang zu diesen ganzen jüdischen, ich nenne es mal Fachbegriffe, also die haben halt auch alles so bezeichnet, okay, da hieß halt Gott, hieß irgendwas mit H, was ich jetzt vergessen habe. Und du musstest halt, es war eh schon schwierig, dem Film auf Englisch zu folgen und du musst halt dann kam halt immer so ein Wort mittendrin und du hast versucht, dir das herzuleiten und manchmal ging es halt nicht. Und also die anderen Geschichten, die es so gab, also er ist die Hauptfigur, der ist Lehrer in so einer Schule und kommt auch noch so ein Chinese oder sowas ist das zu ihm, der da auch mit auf der Schule ist und der soll eigentlich durchfallen und aufgrund einer schlechten Note, die er bei ihm hat und ja, er will ihn bestechen und ach, dann hat er noch Probleme mit seinen Nachbarn zu Hause. Das ist für mich alles so seltsam und ach, es wirkte zwar in sich sehr rund und geschlossen, aber irgendwie hat er für mich sowas von nicht tangiert.
Ja, okay.
Was hat man noch? Precious, ne? Precious, habe ich nicht gesehen.
Das Leben ist kostbar. Ne?
Es geht aber um eine, soweit ich das gesehen habe, geht es um eine etwas kräftigere afroamerikanische Frau. Ich lese mal kurz hier vor, ja. Es ist eine 200 Kilo schwere Teenagerin, die vom Leben arg gebeutelt wird, vom Vater vergewaltigt, von der Mutter misshandelt, flüchtet sich die 16-Jährige in Tagträume, die ein besseres Leben verheißen. Das ist allerdings noch weit entfernt. Obwohl schon in der 9. Klasse kann das Mädchen weder lesen noch schreiben. Als Precious von der Schule zu fliegen droht, schließt sie sich dem alternativen Lehrprogramm an und stößt auf eine verständnisvolle Lehrerin. Die entdeckt das kreative Potenzial der Schülerin. Weiß nicht, muss man mal gucken oder so. spricht mich jetzt so von der Story ja nicht unbedingt an. Dich?
Nee, auch nicht. Klingt aber wieder so ein bisschen nach Oscar. So, wir drücken auf die Tränendrüse und der arme Mensch und.
Ich denke mal, um die African-American Community irgendwie ja ruhig oder zu befriedigen, sage ich jetzt mal, kriegt er bestimmt irgendeinen Darsteller-Oscar oder sowas.
Aber er wird nicht bester Film,
das glaube ich. Nee, das glaube ich nicht. Sage ich jetzt mal ungesehen, ja.
Ja, ich auch.
Vielleicht beste Haupt- oder beste Nebendarstellerin oder sowas. Mal gucken. So, jetzt sind wir eigentlich mit den besten Filmen soweit durch. Einen Film habe ich noch gesehen, der gehört eigentlich für mich, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, wo ich mit Dobby gesprochen habe, gehört für mich eigentlich zu den besten Filmen dazu, nämlich das ist Invictus, der neue Film von Clint Eastwood. Wobei ich mir denke, dass diesmal die Academy gesagt hat, wir nominieren den nicht mit als besten Film, weil Clint Eastwood kann ja jedes Jahr gewinnen.
Genau.
Das war so ein Film, Invictus, der hat mich sowas von überhaupt nicht angesprochen, vom Trailer her und von der Geschichte her. Und ich habe ihn, wann habe ich ihn gesehen? Vor ein paar Tagen hier in so einem kleinen Kino hier, Ludwigsburg. Und der hat mich sowas von berührt und mitgenommen. Und ich war sehr, sehr begeistert. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es wirklich einer der letzten Filme ist, die ich gesehen habe, jetzt vor der Oscar-Verleihung. Aber es ist persönlich mein Oscar-Film.
Oh, okay.
Auf Platz 2 ist bei mir übrigens Up in the Air. Also von denen, die wirklich für einen Oscar nominiert sind, ist es für mich Up in the Air. Was ist bei dir? Von denen, die du gesehen hast?
Ich denke immer noch Tödliches Kommando.
Okay.
Weil ich immer noch denke, der ist irgendwie so speziell. Oscar übrigens, sage ich dir auch gleich, ist nicht so die Auszeichnung, wo ich sage, okay, den Film muss ich gesehen haben, weil es gibt auch Oscar-Filme, wo ich denke, oh Gott, die sind so speziell und wertvoll, dass ich die vielleicht gar nicht so toll finde. Aber ich finde jetzt gerade Tödliches Kommando hat was. Wobei, mein Tipp ist Avatar.
Ja.
Gesehen, sage ich einfach Avatar.
Genau. Also zu Invictus vielleicht nochmal ganz kurz zur Story oder zur Geschichte. Nicht so viel Englisch reden hier. Für die, die ihn noch nicht kennen. Es geht darum um Südafrika im Jahre 1995. Oder besser gesagt, der Film setzt schon etwas früher ein. Nelson Mandela kommt nach, weiß nicht, nach 100 Jahren aus dem Knast. Er war ja zu Zeiten der Apartheid eingesperrt worden. Und das haben wir damals zum Beispiel in der DDR. Oh, da war das so eine Figur, die wurde immer wieder nach vorne. Ja, die bösen Kapitalisten, die haben da den Nelson Mandela jetzt schon so lange eingesperrt und so. Deswegen haben wir das da alles so ein bisschen mitgekriegt. Und naja, er wird ja dann entlassen und stellt sich auch zur Wahl fürs Präsidentenamt, gewinnt. Und da setzt ungefähr der Film ein. Also er hat gerade das Amt, oder ist gerade bestätigt worden für das Amt. Und es geht halt um diese ganzen Geschichten, wie geht man mit der Vergangenheit um. Und das hat ja Nelson Mandela damals wirklich absolut großartig gelöst, sehr staatsmännisch, wobei man denkt, okay, der war jetzt so lange in Haft und er will es vielleicht seinen Peinigern irgendwie heimzahlen. Und das tut er ja gerade nicht, sondern es gibt sehr, sehr viele bewegende Szenen in dem Film. Gerade ganz am Anfang, sage ich jetzt mal völlig ohne Spoiler, kommt er halt, übrigens großartig gespielt von Morgan Freeman, er kommt halt in, ja, ich sag mal, das Weiße Haus von Südafrika. Das ist halt der Präsidentenpalast, ne? Ja. Und er kommt halt dort rein und die ganzen Weißen, die packen alle ihre Sachen ein in ihren Büros und wollen halt gehen, weil sie denken, okay, da schmeißt uns eh raus, wir gehen halt, ne, packen halt Sachen. Und er sieht das halt, läuft rein in sein Büro und sagt halt seiner Assistentin, okay, ruf bitte mal alle zusammen und ich möchte was sagen. Und er schafft es halt wirklich schon mit wenigen Sätzen, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Die Leute, die wirklich noch bis vor wenigen Wochen die vorhergehende Regierung mit ihrer Apartheid unterstützt haben. Und schafft dann wirklich erstmal im Kleinen, es fängt halt auch an, es gibt drei Storylinien im Film. Die eine ist die Mandela-Story, die zweite ist die Story von seinen Sicherheitsleuten und die dritte Storylinie ist die von Matt Damon, alias Chef der Rugby-Mannschaft. Und in der zweiten Storylinie mit der Sicherheits, ja, mit den Sicherheitstruppen des Präsidenten. Das ist halt genau dasselbe. Es sind 4 oder 5 schwarze Typen. Und Mandela hatte ja damals gesagt, okay, er hat jetzt im Knast genug geschlafen. Er schläft jetzt nicht mehr. Er will jetzt wirklich das Präsidentenamt mit Vollgas angehen und hat halt irrsinnig viele Termine. Und das schaffen natürlich seine Sicherheitsleute nicht, rein körperlich nicht, dort mitzuhalten. Und die sagen halt, okay, wir brauchen mehr Leute. Und geht halt die Tür auf und mit einmal stehen 5 Weiße da, die vorher noch für den vorhergehenden Präsidenten gearbeitet haben und dort auch irgendwelche Schwarzen eingesperrt und niedergeknüppelt haben. Und die müssen sich halt arrangieren. Und das sind somit diese das aufeinander zugehen und das miteinander umgehen. Das ist so genial dargestellt. Und das geht natürlich auch in der 3. Storylinie weiter, diese Rugby-Mannschaft. Rugby ist halt ein Sport der Weisen gewesen in Südafrika, so wird es mir zumindest dargestellt. Und damals in meiner aktiven Zeit als Rugby-Spieler habe ich das durchaus auch so erlebt, wenn wir Wettkämpfe hatten in Südafrika. Und
Was?
Und na jedenfalls, Matt Damon. Und ich muss hier wirklich sagen, ich habe Matt Damon jetzt oft gescholten in seinen letzten Filmen, aber hier ist er richtig gut, weil er ist auch wirklich auf den Punkt genau besetzt mit seiner Rolle und es passt 100%ig und man findet Matt Damon richtig gut in dem Film und Clint Eastwood macht es uns auch leicht, ihn gut zu finden, denn er gibt ihm auch Szenen, wo er einfach er selbst sein kann. Und ja, in der Rugby-Mannschaft, wie gesagt, ein Sport der Weisen und werden auch von Weißen zugejubelt und als Nelson Mandela zuerst aufs Feld kommt, bei dem ersten Spiel wird er auch ausgebuht und die versuchen dann halt in der Weltmeisterschaft, da ist noch ein Jahr Zeit bis zur Weltmeisterschaft, bis dahin einiges zu bewegen und dann quasi so eine Art Sommermärchen dort auch zu schaffen, um die Gesellschaft insgesamt auch zu einen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten und ich kannte vorher auch die Geschichte von dieser Rugby-Meisterschaft nicht. Jetzt klingelt bei mir das Telefon. Ich kannte die Geschichte der Rugby-Meisterschaft nicht. Also ich war zwar damals auf Rugby-Wettkämpfen, aber nicht in Südafrika. Na jedenfalls ist es sehr großartig dargestellt. Kann man nur empfehlen. Alexander?
Geh mal ans Telefon. Hier klingelt's.
Ja, das können aber die Leute dann nicht hören im Radio. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht
rein. Achso, okay.
Ich schalte es einfach mal lautlos. Ja, das ist persönlich mein bester Film des letzten Jahres, obwohl ich ihn erst 2010 gesehen habe. Ein was vielleicht noch erwähnen, sehe ich gerade. Oder besser gesagt, 2 Filme, die für beste Hauptdarsteller nominiert sind, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, beziehungsweise 4 sogar. Crazy Heart, der neue Film mit Jeff Bridges. Und der hat ja den Golden Globe gewonnen für seine Rolle in Crazy Heart. Es geht um so einen Country-Sänger, der wirklich seine besten Zeiten schon gesehen hat. Ist so ähnlich wie bei The Wrestler. Und er tingelt da so rum durch verschiedene kleinere Clubs und irgendwelche Auftritte in irgendwelchen Einkaufszentren und sowas. Und sein Manager sagt zu ihm, Mensch, schreib doch mal wieder was. Und ja, ihm fällt halt nichts ein. Und er findet dann halt so eine Muse, nenne ich es jetzt mal, so eine Journalistin. Und die bringt ihn dazu, dass er wirklich wieder gute Texte schreibt. Und es soll eine sehr bewegende Story sein. Ich möchte den sehr gern noch sehen. Startet oder ist gestartet am 4.3. Mensch, warum habe ich den nicht geguckt? So ein Mist.
Ja.
Ja, also Crazy Heart. Da hat Jeff Bridges Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller. Dann, was hat man noch? Ein russischer Sommer, sagt mir jetzt gar nichts. Helen Mirren. Ich glaube, da lief bei manchen das Sneak. Und A Single Man, Colin Firth. Ich würde es ja persönlich Colin Firth gönnen, dass er wirklich mal einen Oscar kriegt. Der hat so gute Rollen gespielt, damals in der ersten BBC-Verfilmung von Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, hat er ja den Mr. Darcy gespielt, das war schon großartig und später dann Bridget Jones und irgendwie hat er es nie geschafft, so richtig nach vorne ins Rampenlicht zu treten, Colin Firth, ich weiß auch nicht, aber vielleicht kommt da noch ein richtig guter, großer Knaller von ihm oder vielleicht würde ihm ja helfen, wenn er jetzt hier mal so eine Oscar bekommt, damit er wirklich mal in der vorderen Liga mitspielen kann. Kennst du den?
So, und jetzt mal.
Ja?
Nein. Aber mal kurz ein kleiner Sprung zu fremdsprachiger Filmen. Ja. Da haben wir ja das Weiße Band Österreich-Deutschland.
Richtig.
Ich habe mir gerade mal die Nominierungen angeschaut und die anderen Filme sagen mir mal gar nichts. Ich habe jetzt das Weiße Band nicht gesehen, wobei zumindest viel drüber gelesen. Aber die anderen Nominierungen sagen mir gar nichts. Ayami, El Secreto de Hoyos, eine ferne Ewigkeit und ein Prophet, okay. Und dann eben noch das Weiße Band.
Okay.
Ich glaube, da haben wir oder die Kollegen aus Österreich gute Chancen, oder? Was meinst du?
Ja, das Weiße Band hat ja auch bei den Golden Globes abgeräumt. Deswegen denke ich mal auch, dass es hier sehr gute Chancen gibt. Also ich persönlich denke ja, dass sichere Oscars dieses Jahr fremdsprachige Film, das Weiße Band sind und Christoph Waltz für Inglourious Basterds, denke ich mal. Das ist, ist eine sichere Bank dieses Jahr, also bester Nebendarsteller. Ja, das Weiße Band hat vorhin gerade einer im Twitter geschrieben, mal gucken, ob ich es noch finde. Da hat nämlich gerade einer, der Steini hat geschrieben, das Weiße Band nachgeholt und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Genialer, wenn auch langsam aufgebauter Film, 9 von 10 Punkten. Also das Weiße Band muss echt großartig sein. Es gab ja da ein bisschen Verwirrung, weil es war ja irgendwie eine Co-Produktion und Deutschland hat ihn einfach eingereicht als seinen Film und dann hat Österreich gesagt, ja, wir haben da eigentlich auch und wir wollten den und wir wollten mal einen Oscar gewinnen und so. Naja, Leute, genauso wie Christoph Waltz, ich habe jetzt einfach mal Christoph Waltz als Deutschen hier vereinnahmt, also der ist ja glaube ich auch Österreicher oder so. Leute, alle deutschsprachigen Länder, wir ziehen alle an einem Strang und also ich freue mich dann auch natürlich, wenn Österreich gewinnt oder Christoph Waltz. Ich drücke dem sehr die Daumen und genauso wie das Weiße Band. Und da war doch noch was. Gab es da noch irgendeinen Film, einen deutschen Film? Aber
Christoph Waltz ist immer in Wien geboren, ne? Also.
Ja, hatte ich ja gesagt, Österreicher.
Naja.
Aber der macht ja viel in Deutschland, ne?
Natürlich.
Irgendwas war doch noch, bester Dokumentarfilm, oder? Nee, was war das? Irgendwas war doch noch, wo deutsche Beteiligung ist. Vielleicht fällt es jemand aus dem Chat ein. Anscheinend nicht. Okay, vielleicht fällt es mir noch ein. Keine. Ansonsten, Inglourious Basterds ist ja in Babelsberg gedreht und auch Großteil in Deutschland gedreht. Wenn der irgendwas abräumt, ist ja quasi auch fast ein deutscher Oscar, ne?
Ja, eben.
Na gut, da haben wir eigentlich so die wichtigsten Sachen ja durch, oder? Irgendwas
ja,
vergessen?
Also.
Also ihr wisst jetzt eigentlich alles. Ah, ein was vielleicht noch. Bester Nebendarsteller Stanley Tucci für In meinem Himmel. The Lovely Bones. Den haben wir ja noch nie gesehen.
Oh.
Der Mörder.
Ja.
Ja. Was haben wir denn?
Unfreundlich gerechtfertigt, oder?
Na gut, dahingehend, dass ja bester Nebendarsteller Matt Damon Invictus ist. Obwohl Matt Damon Invictus, ich fand ihn gut. Aber er hat nur sich selbst gespielt. Ja, also ich denke mal, wer als Schauspieler einen Oscar bekommt, der muss sich auch in gewisser Art und Weise verstellen. Er muss jemand anders sein und den jemand anders muss er sehr gut verkörpern, dass man es ihm abkauft. Und hier denke ich mal, hat Woody Harrelson in The Messenger gute Chancen. Also zumindest, was ich bis jetzt gehört habe. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Oder halt, was hatte ich gerade gesagt? Invictus hier, Nelson Mandela, Morgan Freeman, genau, bester Hauptdarsteller.
Ja.
Das denke ich mal, hätte er durchaus verdient. Den hat er wirklich so gut verkörpert. Du hast teilweise, haben die so hin und her geblendet, du hast manchmal so Aufnahmen aus dem Fernsehen gesehen, mit historischen Aufnahmen aus der Zeit. Und dann hast du wieder ganz normale Aufnahmen gesehen. Das war aber auch so, dass man es erkennen konnte, dass du gesehen hast, okay, das ist jetzt gefilmt und das ist jetzt, also die haben einen nicht verarscht oder so, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, sondern du hast es gemerkt, aber es war kaum ein Unterschied zwischen dem realen Nelson Mandela und Morgan Freeman. Echt gut.
Hm. Oh, den muss ich dann, glaube ich, auch noch nachholen, ja.
Ja, kannst du tun, ja. Also Invictus läuft ja, glaube ich, noch und obwohl das ein Film, den kann man vielleicht auch zu Hause gucken. Aber naja. Okay, Mensch, 22:03 ist es. Sind wir ja gut durchgekommen, haben alle Filme behandelt und in der Nacht geht's ja los. Erst ein bisschen so die Red Carpet, also roter Teppich-Show. Und ich glaube, um 1 fängt die Oscar-Verleihung an und geht dann bis früh um 6. Guckst du? Hast du morgen frei, oder?
Ich habe Frühschicht, also morgen um 6 bin ich im Geschäft. Ja.
Oh je. Yeah. Ja. Oh
yeah. Er nicht.
Aber
ich werde das nachlesen. Twitter und so sind ja da relativ schnell. Ich denke, morgen im Zug werde ich alles wissen, was ich wissen muss.
Vielleicht kann ich es dir auch irgendwie aufnehmen und irgendwie zukommen lassen, dass du es morgen noch gucken kannst, bevor wir abends dann den Podcast aufnehmen.
Mm, morgen habe ich auch sonst keine Zeit, also, aber
ja. Stark beschäftigter Mann. Okay, dann bedanken wir uns bei euch allen fürs Zuhören, fürs Mitmachen im Chat und wünschen euch viel Spaß heute Nacht bei der Oscarverleihung. Ich werde mir das live anschauen und ich bin auch im Skype. Wer mich da mit mir quatschen will oder sowas, oder auch im Twitter werde ich ein bisschen was schreiben. Mein Twitter-Account ist @kinocast und bei Skype bin ich Lightstar23 und ja, dann connectet mich einfach. Wir werden auch vielleicht irgendwie eine kleine Skype-Runde machen. Sind noch ein paar andere aus meiner alten Heimat, die live schauen, mit denen ich auch mal zusammengeschaut habe damals. Vielleicht machen wir da eine kleine Skype-Konferenz und kommentieren das Ganze ein bisschen. Mal gucken. Ja, guckt gute Filme. Wir haben euch jetzt viele genannt, die ihr noch nicht gesehen habt. Könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Ansonsten hört rein bei unserem Kinocast unter www.kinocast.net oder schaut rein bei www.sneakfreaks.de. Dort kriegt ihr immer die neuesten Informationen zu der Sneak Preview hier in Stuttgart oder auch zu anderen Filmen. Na, Alexander, hast du noch was?
Nö, ich bin soweit auch durch.
Okay, dann spiele ich jetzt noch einen Song, der letztes Jahr bei den Oscars, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, einen Oscar für den besten Song gekriegt hat, nämlich aus dem Film Slumdog Millionaire, J-Ho, das, was am Schluss kommt. Und ja, dann lasst es euch gut gehen und seht zu, dass ihr morgen vielleicht nicht arbeiten müsst unbedingt, wenn ihr die Nacht schaut. Ne? Und wir hören uns dann am Montagabend im Kinocast wieder. Tschüss.
Ja, ciao.
Jeden Sonntag ab 20.30 Uhr auf Klick FM. Jeden ersten Sonntag im Monat die E-Night mit den E-Night Charts und der Dark Zone.